Anbei übersenden wir Ihnen auftragsgemäß das anliegende Mieterhöhungsverlangen. Aha. Übrigens 200 Euro mehr.
Der ganz normale Wohnsinn. Ein Halleluja für vier Wände. Von Thomas Grasberger.
Ach ja, München, eine schöne Stadt. So heiter, gelassen, freundlich. Wenn man nicht gerade eine Wohnung sucht oder im Briefkasten Post von der Vermieterin findet. Ja, da schau her, schon wieder 3 Jahre rum. Zeit für eine Mieterhöhung. Oh mei, München, manchmal gehst mir fei ganz schön auf die Nerven. Die Stadt hat sich brutal verändert in den vergangenen 2 Jahrzehnten. Härter ist sie geworden, aufgeregter, erbarmungsloser. Und das hat viel mit dem Wohnen zu tun. Es vergeht kein Tag, an dem das Thema nicht in den Nachrichten kommt oder in der Zeitung steht.
Anstieg der Mieten beschleunigt sich.
Bezahlbarer Wohnraum weiterhin knapp.
Wohnungsbau vor Dauerkrise.
Ein Ende ist nicht in Sicht.
Und das keineswegs nur im Großraum München. Auch in Regensburg, Augsburg und Nürnberg. Ja, sogar in kleineren Gemeinden am Land gehört es zur bitteren Wahrheit. Wohnen ist die neue soziale Frage. Den Spruch hört man öfter. Aber was bedeutet er konkret? Etwa in meiner Nachbarschaft? Da ist zum Beispiel die junge Familie, die ihr zweites Kind bekommt. Sie kann sich München nicht mehr leisten. Sie zieht weg. Neue Leute kommen oder auch nicht, denn manchmal werden Eigenbedarfskündigungen ausgesprochen, wo gar kein Eigenbedarf besteht. Wochenlang bleiben die Fensterläden zu. Ist es nun eine Opernwohnung für gelegentliche Stadtausflüge? Und was ist eigentlich aus den schönen alten Häusern in der Türkenstraße geworden? Weggeschoben, einfach abgerissen. Hoppla hopp, jetzt kommt der Investor. Betonmischer und Bagger hört man von Weitem. Die Lebensgeschichten der Mieter aber verhallen oft im Baulärm. Manchmal sind's traurige Geschichten, wie die vom betagten Ehepaar aus dem Nachbarhaus. Seit mehr als 60 Jahren haben die beiden in der Adalbertstraße gelebt, bis der Investor kam, mit Presslufthammer und Abfindungsangebot. Das Paar zog schließlich aus, nur ein paar Straßen weiter, und doch war es wie eine Weltreise. Kurz nach dem Umzug hat den alten Mann der Schlag getroffen. Manchmal sehe ich, wie ihn seine 82-jährige Frau im Rollstuhl durchs Viertel schiebt. Neulich standen die beiden vor dem Nachbarhaus und blickten wehmütig zu ihrer alten Wohnung hinauf. Die Immobilie ist jetzt luxussaniert. Wo früher hohe Bäume im Hinterhof die Sommer erträglich machten, ist ein seelenloses, weißes Wohnaquarium aus dem Boden gewachsen. 3 Zimmer, Dachterrasse, Tiefgarage, 4.000 Euro Kaltmiete. Münchner Nachverdichtung schick, vollmundig angekündigt als Apartments für Studenten, von denen weit und breit nie was zu sehen ist. Dafür hat sich die Porsche-Fahrerdichte verdreifacht. Ach München, mein München, du bist der Wahnsinn. Bezahlbares Wohnen ist ein Menschenrecht, aber längst keine Selbstverständlichkeit mehr, wie wir noch hören werden. Beginnen wir in München. Wem gehört eigentlich die Stadt? Den Bürgerinnen und Bürgern oder den Investorinnen und Projektentwicklern, die ihren Champagner aus den Schädeln der Mieter saufen? Ist München ein Moloch, der seine Kinder frisst? Im Netz stoße ich auf eine Seite, die das vermuten lässt. Moloch München. Eine Stadt wird verkauft, schreibt der Betreiber der Website, der gebürtige Münchner Wolfgang Zengel.
Ich habe im Moloch München geschrieben, ich mochte diese Stadt mal sehr, aber ich mag sie nicht mehr. Ich mag sie wirklich nicht mehr. Es ist mir zu oberflächlich. Der Anteil von Shishi und Geländewagen und sonstigen ist mir zu groß. Die Stadtpolitik ist mir zu bewusstlos.
Als Erbe einer Maschinenbaufabrik hätte sich Wolfgang Zengel ein leichtes Leben machen können, wenn er die 4.400 Quadratmeter Grund in Milbertshofen meistbietend an einen Investor verscherbelt hätte. Stattdessen hat Zengel den Kulturpark München geschaffen, die alten Fabrikgebäude saniert und vermietet an ökologische Initiativen und die Volkshochschule, an Läden und Handwerksbetriebe. Es ist eine Insel im rauen Immobilienmeer.
Es gibt noch ein paar Mitstreiter wie die Wiedefabrik, aber es wird immer weniger und es müsste viel mehr solche Objekte geben, aber die werden zielgerichtet vernichtet und in Euro umgerechnet.
Als promovierter Wissenschaftler hat Wolfgang Zengel 1977 die Gesellschaft für ökologische Forschung e.V. gegründet. Er hat Ausstellungen konzipiert und Bücher geschrieben. München, sagt Zengel, habe ihn dabei nie sonderlich interessiert. Eines Tages aber sei ihm der Kragen geplatzt, ob der brutalen Entwicklung auf dem Immobilien- und Investorensektor. Deshalb hat der hagere Mann mit dem schlohweißen Haar 2019 die Arbeit zu Moloch München aufgenommen. Alle Sünden einer Stadt. Von 1982 bis heute. Nachzulesen im Internet.
Die einzigen, die im Moment in München vermutlich einigermaßen bezahlbare Mieten verlangen, sind die GWG und die GEWOFAG als städtische Wohnungsbauunternehmen und die Baugenossenschaften. Ansonsten ist doch für die Investoren interessant, man macht ein altes Haus ausfindig, versucht irgendwie die Mieter abzufinden oder rauszukraulen, reißt es ab und baut irgendeinen Kasten hin, wo man die entsprechenden Quadratmeterpreise verlangen kann. Das ist die Tendenz, die in München sehr stark ist und da sehe ich eigentlich auch kein Ende.
München, Metropole der Gentrifizierung. So nennt die Soziologie den Strukturwandel großstädtischer Viertel. Immer noch moderner, teurer, attraktiver. Aber für wen? Es ist das zahlungskräftige Publikum, das angezogen wird. Durchschnittlich 19,57 Euro pro Quadratmeter Netto-Kaltmiete bei inserierten Wohnungen. Das sind gut 8 Euro mehr als in Hamburg oder in Berlin. Für Kritiker wie Wolfgang Zengel das Ergebnis einer völlig verfehlten Ansiedlungspolitik.
Die im Prinzip nach wie vor in die Stadt an Unternehmen holt, was irgendwie möglich ist. Und in dem Moment, wo ich Arbeitsplätze ansiedle, brauche ich Wohnungen, brauche ich eine soziale Infrastruktur, brauche ich eine verkehrliche Infrastruktur. Das heißt, die Stadt München kommt auch in finanzielle Schwierigkeiten unter anderem dadurch.
Der Mensch vergisst schnell, das Archiv nicht. In Wolfgang Zengels Hängeordnern gewähren Dutzende Zeitungsartikel und Zahlenspiegel einen Blick in die Vergangenheit, bis zurück in die 1970er und 80er Jahre, als der rote Schorsch noch der ungekrönte Bürgerkönig von München war.
Ich muss da ein bisschen dem Georg Groner wieder Abbitte leisten, dem früheren Oberbürgermeister. Der hat eben dieses Bild vom Dampfkochtopf München geprägt, wo man den Dampf quasi rauslassen muss. Die gegenläufige Bewegung fing dann unter Christian Ude an. So ab 97, 98 waren die Investoren sehr, sehr gern gesehen in München und da begann eigentlich dieser ganze Prozess, dass diese Stadt auf Teufel komm raus quasi modernisiert werden sollte. Das heißt, alte Strukturen wurden schlicht und ergreifend abgerissen. Das Kapital hat eigentlich sehr überhand genommen und wir haben heute die Situation, die seit etwa 25 Jahren besteht.
Und die sich weiter verschärft. Derzeit hat München 1,5 Millionen Einwohner. Im Jahr 2040 werden es laut Planungsreferat 1,85 Millionen sein, also 350.000 neue Bewohner, die alle irgendwo wohnen, zur Arbeit kommen, einkaufen müssen. Sie werden Kitas brauchen, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser.
Und los geht's alle!
Bürgermeister!
Können wir das schaffen?
Schaffen wir das! Natürlich schaffen wir das! Kein Problem!
Oh, 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 oh. Bürgermeister!
Schaffen wir es wirklich oder schafft es uns? Jeden Morgen ab 6:30 derselbe Sound. Baumaschinenlärm, Lastwagen, lautstarke Arbeiter. Der permanente Belagerungszustand vorm Balkon. Eva Kerscher blickt müde drein. Arbeiten im Homeoffice, sagt die 57-Jährige, sei fast unmöglich. Selbst Telefonate könne sie kaum führen.
Ich kann Sie nicht verstehen. Rufen Sie nochmal an. Die anderen legen einfach auf. Die Gespräche brechen ab. Mehr als 2 Jahre. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Man kann mal mit einem Lärm umgehen und auch mit einer Phase. Aber es ist die Dauer, die allmählich wirklich mürbe macht.
Der ganz normale Wohnsinn, zum Beispiel in Schwabing-West. 2 Etagen mehr kriegt die Wohnanlage aus den 1960er Jahren. 29 neue Wohnungen, dazu 40 Tiefgaragenplätze, für die Dutzende alte Baumriesen gefällt werden. Nein, von Wohnen kann keine Rede sein, sagt Eva Kerscher. Nein, München sei keine Freude mehr.
Ich finde, die Stadt ist so voll geworden, dass mein persönlicher Raum eigentlich meine Wohnung und mein Rückzug ist. Und auch in diesem Rückzug finde ich nicht meine Ruhe. Und das ist im Grunde die Katastrophe.
Trotz der zahlreichen Baustellen fehlt es hinten und vorne am bezahlbaren Wohnraum. Auch wegen Fehlern, sagt Wolfgang Zengel, die auf allen politischen Ebenen gemacht wurden. Zum Beispiel 2013, als Bayerns damaliger Finanzminister Markus Söder die Landesbank-Immobilientochter GBW mit 32.000 Wohnungen verkauft hat.
Das war eigentlich ein Genickschlag für die Münchner Wohnungspolitik. Die GBW AG hatte in München, glaube ich, etwa 8.000 Wohnungen. Und von dem erholt sich die Stadt nicht mehr. Da hilft es auch nichts, wenn jetzt irgendeine Bayernheim gegründet wird oder sonstige Pseudo-Rettungsanker installiert werden.
Bayernheim, eine staatliche Wohnbaufirma, 2018 gegründet, um den angespannten Immobilienmarkt zu entlasten. 10.000 neue Wohnungen hatte der damals frisch gekürte bayerische Ministerpräsident Markus Söder bis 2025 versprochen. Ende 2022 waren es gerade mal 848. Und die nur angekauft. Stattdessen wurde Anfang 2023 bekannt, dass der Freistaat Baugrundstücke in Münchens bester Lage veräußert. An das US-amerikanische Technologieunternehmen Apple, das seinen Standort in der Münchner Maxvorstadt ausbaut.
Mit einer gerüttelt Zahl von, ich glaube, 2000 Arbeitsplätzen belegt. Und man muss sich vorstellen, das sind gut verdienende ITler zum großen Teil, denen vielleicht eine Miete von 25, 30 Euro kalt nichts ausmacht. Im Gegensatz zur ortsansässigen Bevölkerung, die dann natürlich entsprechend verdrängt wird.
Geld regiert die Welt, sagt Wolfgang Zengel. Und in München regieren die Investoren und Konzerne. Ihre Devise? Immer mehr Immobilien kaufen, übernehmen, abreißen, neu bauen, um dann immer noch mehr Geld mit Immobilien zu machen. Amazon, Apple und Google kommen. Und die Münchner? Laut repräsentativer Umfrage zieht es die meisten Deutschen aufs Land oder in die Kleinstadt. Aber bitte nicht allzu weit weg von der City. Also ab ins Umland. Nur wo ist eigentlich dieses Umland? In Erding, Freising, Mühldorf oder noch weiter weg? Ich probier's mal in Lengdorf im Isental, 45 Kilometer östlich von München. Man spricht bayerisch, sehr bayerisch sogar.
Ja, du bist aufgeregt.
15 junge Männer sitzen am Lengdorfer Stammtisch und ratschen. Die meisten sind Handwerker, im Alter zwischen 18 und 30. 3 von ihnen haben sich schon ein Eigenheim hingestellt. Der 19-jährige Mechaniker Felix und der 18-jährige Schreiner Mesi träumen noch davon. Sie würden gern in Lengdorf bleiben, sagen sie, aber
die Chance, dass du da nicht bleibst, ist sehr, sehr groß. Das kann sich nicht jeder leisten, dass du einen Grund kaufst und dann noch baust. Und jetzt machen wir beim Bauen eh schon eigentlich 80% alles selber.
Meine Mom kommt von Lengdorf, mein Papa kommt von Isen, das ist eine Ortschaft weiter. Ich möchte gern da bleiben, aber ich kann halt einfach nicht. Ich finde das oft so unfair, wenn du halt als Lingdorfer arbeitest die ganze Zeit, möchtest du in Lingdorf bleiben und dann kannst du es dir nicht leisten, dann kommt irgendwann von Minga runter und kauft dir das Haus weg. Dann würde ein scheiß Speckgürtel drin sein oder so ein Scheißdreck.
Und es sind halt wirklich Familien da, die sind halt jetzt 30, 40 Jahre alt mit zwei Kindern, die wo immer schon da sind. Und die Kinder nicht da bleiben.
Wo willst du dann hin?
Genau.
Das ist oder so ein Scheiß.
Eine Wohnung nach Erding-Minger. Also keine schöne Wohnung dann, das ist logisch. Halt irgendwas, da wo für Wind habe und eine Heizung. Das ist der Punkt, weil es halt nichts gibt.
Der Traum vom eigenen Haus im Grünen. Er rückt in weite Ferne. Vor allem für die Jüngeren. Dank hoher Bankzinsen und Bodenpreise nimmt die Zahl der Bauanträge dramatisch ab. Gut so, sagen Kritiker. Der Flächenfraß in Deutschland sei eh viel zu groß. 55 Hektar werden jeden Tag zubetoniert. Vor allem Einfamilienhäuser brauchten viel zu viel Platz. Hier noch ein Carport, da noch ein Gabionenzaun. Das sind diese steingefüllten Maschendrahtkörbe, die an kleine Grenzschutzanlagen erinnern. Wäre es wirklich ein Schaden, wenn wir uns von solchen Träumen verabschiedeten? Oder darf die heilige Kuh nicht angerührt werden? Das bundesdeutsche Eigenheim, seit Konrad Adenauers Zeiten der solideste Ideologieziegel im antibolschewistischen Schutzwall. Neulich habe ich Moni kennengelernt. Sie ist 30 und hat zwei kleine Kinder, 6 und 3. Vor einigen Jahren ist die Münchnerin mit ihrem Mann in die schöne Oberpfalz gezogen. Selbstversorger wollten sie werden. Aber irgendwie hat's nicht geklappt mit dem Pflanzelanbau und dem Ehemann. Moni ist ausgezogen. Eine Mietwohnung, sagt sie, das war nichts für mich. Lieber ein Eigenheim. Allerdings...
So ein Eigenheim bauen könnte ich mir natürlich auch jetzt erstmal nicht finanzieren. Aber eine Jurte, die ist noch im Rahmen gewesen, sodass das für mich machbar war. Genau, die habe ich mir gebaut und dann zum Glück ein Plätzchen gefunden, wo ich die aufstellen kann. Und wohne da jetzt drinnen mit meinen zwei Kindern teilweise bei mir. Genau, und es fühlt sich sehr gut an, in seinen eigenen, ja, vier Wände kann man nicht sagen, in seiner eigenen Rundung zu leben. Und das ist ein sehr gutes Gefühl. Seiner Jurte so das absolute Sagen zu haben, das finde ich schon was Gutes. Ja.
6,5 Meter Durchmesser, Wandhöhe 1,80, in der Mitte 3,10 Meter. Der Traum vom selbstgebauten Eigenheim, wo dann alles drin ist. Küche, Wohnen, Schlafen, Bad. Die Kinder lieben das Abenteuer Jurte, sagt Moni. Und sie selbst natürlich auch.
Also wenn es regnet, das hört man ganz deutlich und wenn es windet, dann merkt man das auch ein bisschen und man hört es, wie das Wetter draußen ist. Und mit der Plexiglaskuppel sieht man auch immer, wie der Himmel gerade ist und in meinem Hochbett kann ich drin liegen und den Sternenhimmel gucken, wenn ich dann einschlafe. Das war irgendwie so ein Traum, so habe ich mir das wirklich vorgestellt, immer das möchte ich haben auf jeden Fall und das habe ich jetzt und das ist richtig gut.
Unter Wohnung versteht der Mensch eine zweite Haut, schreibt der Philosoph Florian Rötzer in seinem Buch Sein und Wohnen. Ob mir eine Jurte da nicht etwas zu dünnhäutig wäre? In unseren Breiten ist die zweite Wohnhaut gewöhnlich aus Beton. Ein robuster Rückzugsort mit grundgesetzlich garantierter Unverletzlichkeit. Aber wie weit, fragt Philosoph Rötzer, ist es mit dieser Unverletzlichkeit der Wohnung noch her in Zeiten von Internet und Cyberspace?
Wohnungen und Häuser waren einst Bastionen des Privaten. Das ist längst vorbei, da sich das Wohnen gerade mit den Smart Homes grundlegend verändert. Mit dem Einzug in die intelligenten Behausungen ist endgültig Schluss mit der Illusion von Privatheit. Nicht aber mit der Abwehr gegenüber der Nahumgebung.
Trutzburg Eigenheim. Traum oder Albtraum? Tja, kommt ganz drauf an. Hinterholz 8 zum Beispiel. Wäre doch eine schöne Wohnadresse, haben sich Margit und Herbert und der kleine Philipp gedacht, als sie das uralte Haus gekauft haben, um's zu renovieren. Hinterholz 8 ist auch der Titel einer schwarzhumorigen Filmkomödie mit Nina Proll und Roland Düringer. Der erfolgreichste Kinofilm Österreichs 1998 hat als Kassenschlager offenbar hunderttausende potenzielle Häuselrenovierer richtiggehend elektrisiert.
Ja, aber das schaust du, ich glaube, es ist schon wieder die Sicherung gegangen.
Ja, weggelegt, oder? Bitte bleibt's weg von der Wand, weg, weg, weg.
Na, das ist auch keine Dauerlösung.
Ja, das, ich weiß nicht, das ist irgendwo ist ein Kabel undicht, das wird repariert.
Jesus, wird das alles aufgestemmt?
Schleifen, sägen, hämmern, bohren. Man muss es mögen, das Häuser renovieren. In meiner Zivildienstzeit beim Bund Naturschutz haben wir monatelang einen alten Bauernhof hergerichtet. Not my cup of tea, wie der Engländer sagt. Ich muss es nicht haben. Schon der Geruch von Baustellen ist mir unangenehm. Von den Geräuschen gar nicht zu reden. In Heimwerkermärkten wird mir oft schlecht und Gespräche mit Handwerkern fangen schnell an, mich zu langweilen. Überdies gilt der Grundsatz Eigentum vernichtet, nämlich das mühsam Ersparte. Vor einigen Jahren habe ich mein Elternhaus in Altötting renovieren lassen, für teuer Geld. Die Darlehen bei der Bank laufen noch Jahre. Aber ich habe es gut vermietet, an einen Wohlfahrtsverband, kostendeckend und etwas unterm ortsüblichen Quadratmeterpreis. Nicht, weil ich so ein guter Mensch bin, das natürlich auch, aber vor allem bin ich der Meinung, dass man mit Immobilien keine großen Gewinne erwirtschaften muss. Leider hat sich der Gedanke noch nicht überall herumgesprochen. Die Miete für unsere 3,5 Zimmer in München wird jedenfalls regelmäßig aufs Maximum erhöht. Ich glaube, in meiner DNA fehlt das Häuselbauer-Gen. Der Traum vom selbstgebauten Eigenheim lässt mich völlig kalt. Aber ich kann verstehen, dass Menschen ihn träumen. Mein alter Freund David zum Beispiel. Er und seine Frau Anne gehen auf die 40 zu, haben zwei kleine Kinder und werden demnächst auf einem Hanggrundstück am Stadtrand von Landshut ein schönes neues Haus beziehen. Mit viel Holz und Sichtbeton auf 3 Etagen, 160 Quadratmeter Wohnfläche, dazu eine Einliegerwohnung mit knapp 50 Quadratmetern. 700.000 Euro wird dieser Traum am Ende verschlungen haben, ohne Grundstück. Aber woher kam eigentlich die Idee dazu?
Sie hat sich langsam geformt. Wenn du in Richtung Familie gehst, gerade wenn du hier, ich sage mal, am Land lebst, dann spielst du mit diesen Gedanken. Und wir haben dann lange gesucht und hat halt dann gepasst. Und super, war ein Glücksgriff. Wir waren Gott sei Dank noch in der Niedrigzinsphase, deutlich unter 1% mit der Finanzierung. Mit den momentanen Zinssätzen von 3,5 plus keine Chance gehabt.
Was hättest du dann gemacht?
Grundstück wieder verkauft. Ganz einfach. Beziehungsweise dann hätten wir uns halt weiter umgeschaut nach Miete. Beziehungsweise wir sind ja jetzt in einer schönen Wohnung. Ist aber bloß ein bisschen zu klein mit dem zweiten Kind. Aber das hätten wir schon noch ein paar Jahre durchgezogen. Die Kleine ist 4 und der Große ist jetzt in der ersten Klasse, der ist 7. Die sind ja auch der Hauptgrund, warum du sowas machst. Also ich glaube, alleine wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, ein Haus zu bauen. Das ist halt, glaube ich, einfach schöner, so aufzuwachsen. Und wenn du einen Garten hast, dann ist das, glaube ich, eine tolle Sache.
Planen, recherchieren, Architektengespräche, Baustellenbesuche. David hat 2 Jahre seines Lebens mit dem Hausbau zugebracht. Nicht immer ist alles reibungslos gelaufen.
Wir haben viele gute Gewerke gehabt, aber auch viele, die wirklich anstrengend waren. Also Nerven braucht man gute und ganz unter uns gesagt, ich würde es wahrscheinlich kein zweites Mal machen.
David ist einer der freundlichsten, ruhigsten und gelassensten Menschen, die ich kenne. Und ich kenne ihn schon sehr lang. Zu Beginn unserer Freundschaft hat er noch in seiner allerersten Wohnung gelebt, nämlich im Bauch seiner Mutter Inge. Demnächst werden er und seine Familie also ihr eigenes Haus beziehen. Und ich wünsche ihnen dort viele schöne Jahre. Möge es für David und Anne ihre vorletzte Wohnung werden. David lacht, als ich ihm das sage. Als Bestattungsunternehmer mit knapp 30 Mitarbeitern ist er nämlich Fachmann für die allerletzten Wohnfragen.
Ja, das hoffe ich doch, dass das unsere vorletzte Wohnung wird. Die letzte darf ich dann ja selbst vermitteln. Ja, die Bestattungsbranche ist ganz schwer im Umbruch, schon seit ein paar Jahren. Es gibt Trends, die gehen ganz klar in Richtung Natur, weg vom Friedhof, viel in Trauerwäldern, in Trauerparks, wo die Angehörigen spazieren gehen können, ganz tolle Stätten, wo sich die Leute wohlfühlen. Und da geht der Trend hin, zur Individualisierung und dass das alles für die Angehörigen schöner wird. Ja.
Schöner wohnen, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ja, genau, so sei es. Nur wo? Oberirdisch wird's schwierig. Jahrzehntelang hat Deutschland den Bau von günstigen Sozialwohnungen vernachlässigt. Ihre Zahl sank seit der Wiedervereinigung von 4 Millionen auf heute 1 Million. Und von den 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, die die Bundesregierung im Koalitionsvertrag vereinbart hat, sind wir auch weit entfernt. Die Bevölkerungszahl hingegen wächst dank Zuwanderung seit Jahren kräftig an. Dramatisch gestiegen ist auch die Zahl der Obdachlosen. 260.000 sollen es derzeit in Deutschland sein. Knapp 18.000 in Bayern. Neulich bin ich Karl Maurer begegnet. Karl war Mathematiklehrer mit Frau und Kind. Durch einen Unfall aus der Bahn geworfen ist Karl auf der Straße gelandet. Obdachlos, jahrelang. Bis er eines Tages unverhofft die Chance auf eine Wohnung bekommt.
Endlich mal wieder eine Tür hinter sich zumachen und allein sein. Ganz allein. Kein Straßenlärm, keine Autos, kein Staub. Höchstens durch das Fenster. Gedämpft würde die Straße in die Wohnung kommen können. Nur ein leises Säuseln.
Karl Maurer ist eine literarische Figur aus dem höchst lesenswerten Roman »Der Sandler«. 8 Jahre hat der Münchner Germanist und Pädagoge Markus Ostermeier daran geschrieben. Das Milieu der Obdachlosen kennt Ostermeier vom Zivildienst in der Bahnhofsmission und von jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit. Für uns Behauste, sagt er, sei es nur schwer vorstellbar.
Wie fundamental wichtig das ist, einen Raum zu haben, über den man selbst bestimmen kann, wo man einfach seine Ruhe hat und Privatsphäre, die man gestalten kann, wie man will, wo man rumlaufen kann, wie man will, wo man nicht gesehen wird. Das ist etwas extrem Wichtiges, auch für die psychische Gesundheit, würde ich behaupten.
Ostermeiers Roman »Der Sandler« hat mich schwer beeindruckt. Seinen Karl Maurer werde ich nicht so schnell vergessen. Ebenso wenig den Satz auf Seite 110.
München ist eine fiese Drecksau, wenn es um Wohnungen geht.
Samstagnachmittag auf dem Münchner Odeonsplatz. Tausende demonstrieren für mehr bezahlbaren Wohnraum. Auch das Bündnis Ausspekuliert ist wieder mit einem eigenen Wagen dabei. Seit 2018 kämpft die Bürgerinitiative gegen die Gentrifizierung in Ballungsräumen. Besonders prekär sei es in seiner Heimatstadt, sagt Tobias vom Bündnis Ausspekuliert.
Also ich liebe München über alles. Ich bin auch nie weg gewesen, habe auch nie überlegt, wegzugehen. Ich habe auch für die Demo Ausspekuliert vor ein paar Jahren auch den Song geschrieben »Wir bleiben hier«. Weil ich gesagt habe, dass es nicht angeht, dass Münchner sozusagen oder Leute, die hier leben wollen, zu normalen Preisen hier eigentlich gar nicht mehr leben können, weil Leute hierher kommen und ein Riesengeld mit Wohnraum und mit Spekulation verdienen, was einfach nicht geht. München muss bezahlbar bleiben für alle Menschen. Es darf Reiche geben, das ist überhaupt kein Problem. Es ist auch keine Neiddebatte, aber es muss möglich sein, mit einem normalen Job, den die meisten Leute hier haben, sich hier eine Miete zu leisten. Und vor allem für Familien und Geringverdiener, das ist einfach wahnsinnig schwer.
Egal was kommt, wir bleiben hier. München, dieses Lied, das schreibe ich nur dir. Lass dich nicht kaufen und Luxus sanieren. Doch so wie es ausschaut, genau das passieren.
In München steigen Mieten, im Stadtrat sitzen Mieten. Und jeder von den Zipfis kann den anderen überbieten. Such doch mal eine Wohnung in der Stadt mit Herz. Spekulanten machen aus deinem Traum einen schlechten Scherz.
Herr Oberinspektor. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass der Stadtrat diese Sanierung möglichst geräuschlos über die Bühne bringen möchte. Ich weiß nicht, ob Sie mit Ihren Ermittlungen da nicht stören.
Clever sind Sie ja, Herr Prepper.
Ja, das muss man als Bauunternehmer halt schon sein. Gell?
Ganz neu ist das Thema Gentrifizierung in München nicht. Schon 1973 lief in der ARD der Tatort-Krimi »Tote brauchen keine Wohnung«. Mit Gustl Beierhammer als Kommissar Feigl und Walter Sedlmayr als Bauunternehmer Pröpper. Rücksichtslos war der Immobilienmarkt nicht nur im Film. In den 1980er Jahren, sagt der Münchner Städtebaukritiker Wolfgang Zengel, kam es zu Entmietungen, die in der Folge immer brutaler wurden.
Da wurde einfach das Dach abgerissen, dann hat es reingeregnet, die Mieter mussten ausziehen oder wurden irgendwie vertröstet, umgesiedelt und dann standen die Neubauten irgendwann in den schönen alten Vierteln wie Schwabing, Heidhausen, Neuhausen etc. Moderne Entmieter gehen anders vor. Die verkaufen im Moment an die Stadt größere Immobilienobjekte und haben den Vorbehalt, im grünen Innenhof dann noch irgendwelche Gebäude reinzustellen, Tiefgaragen zu bauen, wo dann die Entmietung so aussieht, dass die Mieter angesichts der Baulärm und sonstigen Belästigungen freiwillig ausziehen.
Mietervereine haben regen Zulauf, aber oft nur beschränkte Möglichkeiten. Bezahlbarer Wohnraum fehlt weiterhin. Und nicht nur hierzulande, sondern in ganz Europa. Von Portugal bis Polen, von Bayern bis Schweden. Überall birgt die Wohnungsfrage sozialen und politischen Sprengstoff, vor allem in den Ballungsräumen. Denn nicht überall geht es so entspannt zu wie im glücklichen Wien, das seit Jahren auf Platz 1 der 10 lebenswertesten Städte der Welt steht. Was viel zu tun hat mit dem Wohnungsmarkt der Donaumetropole. Die Mieten sind und bleiben bezahlbar. Was übrigens kein Wohnungswunder ist, sondern das Ergebnis einer klugen, weitsichtigen Politik seit mehr als 100 Jahren. Als 1919 die Sozialdemokratische Partei an die Macht kam, forcierte sie in einer enormen Kraftanstrengung den sogenannten Gemeindebau. Das rote Wien wollte in kommunalen Wohnanlagen gesunde Lebensbedingungen für Millionen Kriegsflüchtlinge der untergegangenen Donaumonarchie schaffen. Familien- und einkommensschwache Bürger wurden bevorzugt. 1925 konnte am Margaretengürtel der erste typische Gemeindebau Wiens bezogen werden – der Metzleinstaler Hof. Es folgten 380 weitere, darunter echte Ikonen wie der Karl-Marx-Hof im 19. Gemeindebezirk Döbling.
Wir sind der Zukunft, die treue Kämpfer, wir sind die Arbeiter von Wien.
Das Erbe des Roten Wien wirkt bis in unsere Tage. Eine 500.000 Menschen lebt heute in Gemeindebauten. Mehr als 220.000 Wohnungen. Keine andere europäische Großstadt besitzt so viel Wohnraum, der vor dem Druck des freien Marktes geschützt ist. Stolz bemerkt Wiens Bürgermeister, dass man sich die Heuschrecken weitgehend vom Hals halten konnte. Gemeint sind internationale Immobilienfonds, die nur am kurzfristigen Profit interessiert sind. Tu Felix Vienna. Und im Rest der Republik? Ich fahre nach Graz. Mit 300.000 Einwohnern ist die steirische Landeshauptstadt die zweitgrößte Siedlung Österreichs. An einem sonnig warmen Freitagnachmittag herrscht in den Straßencafés fast mediterranes Treiben. Trambahnen ziehen stoisch ihre Kreise. Scharen von Touristen erfreuen sich am UNESCO-Weltkulturerbe der Altstadt und an einer Architektur, die Modernes mit Historischem harmonisch vereint. Mein Ziel liegt etwas außerhalb, im Arbeiterviertel Gries. Ein ehemaliges Fabrikgebäude in der Lagergasse. Die Parkplatzschilder machen deutlich, wem das sauber renovierte, in kräftigem Rot gehaltene Volkshaus von Graz heute gehört. Der altehrwürdigen KPÖ, der Kommunistischen Partei Österreichs. Für eine gewinnende Linke, verspricht das Plakat am Eingang des Volkshauses. Elke K. hält das Versprechen. Sie hat nicht nur ein gewinnendes Auftreten, sondern auch schon einige Wahlschlachten gewonnen. Seit Herbst 2021 ist die KPÖ-Politikerin Bürgermeisterin von Graz. Ein Erfolg, der nicht zuletzt mit einem Thema zu tun hat.
In Graz kann ich definitiv sagen, ist es tatsächlich. Das Thema Wohnen, das sagen gar nicht nur wir. Wir beackern ja das Thema nicht nur in der Theorie, sondern auch ganz konkret. Und das schon seit mehr wie 30 Jahren. Und wir haben neben großen Fragen beim Thema Wohnen, Grund- und Bodenpolitik, Förderpolitik, sind wir auch ganz konkret für die Leute da. Seit Mitte der 90er Jahre haben wir einen Mieternotruf in Graz aufgebaut. Das heißt, jeder Mensch, wurscht, ob das ein Mieter ist oder selbst wenn er ein Eigentümer ist einer Wohnung, egal, alle Themen rund ums Wohnen, kriegen die Leute bei uns eine kostenlose Beratung und auch Rechtshilfe.
Jahrzehntelang grundelte die KPÖ mit Wahlergebnissen unter 1% vor sich hin. Mit dem Thema Wohnen aber haben sich die Steirer Kommunisten eine politische Glaubwürdigkeit erarbeitet, die viele Grazer überzeugt. Bei der Gemeinderatswahl 2021 wurde die KPÖ stimmstärkste Partei mit knapp 29%. Sie bildete eine Koalition mit Grünen und Sozialdemokraten und stellt seither mit Elke K. das erste weibliche Stadtoberhaupt. Das K in KPÖ stehe eher für Kommunales als für Kommunismus, sagen Beobachter. Denn nicht mit ideologischen Verrenkungen, sondern mit pragmatischer Sozialpolitik hätten die Kummeln, also die hiesigen Kommunisten, gepunktet und sogar bürgerlich konservative Hochburgen erobert.
Natürlich gibt's Leute, die uns gewählt haben, die jetzt nicht die Politik der gesamten KPÖ oder des Kommunismus, was da das K halt drin steht, teilen, aber sie sind überzeugt davon, dass wir eine glaubwürdige Partei sind und deshalb wählen uns auch viele, nicht nur jetzt auf kommunaler Ebene, sondern auch auf Landtagsebene. Wir sind ja im steirischen Landtag vertreten.
Irgendwann, als alle Witze über Stalingrad und Leningrad erzählt waren, musste auch der letzte Lacher einsehen, dass die gebürtige Grazerin Elke K., Jahrgang 1961, durchaus seriöse Ideen hat. Für eine Mietenpolitik, die sich die Menschen leisten können.
Ein Großteil der Leute, die arbeiten und kleine oder mittlere Einkommen haben, tun sie schwer, eine Wohnung zu finden am privaten Wohnungsmarkt, die sie sich leisten können. Deswegen kannst du das Thema Mieten und Wohnen dran und wenden, wie es willst. Es braucht immer einen bestimmten Anteil an bezahlbaren Wohnraum. Und der geht halt einmal nur, wenn die Stadt Graz oder die öffentliche Hand selbst baut oder ihre öffentlichen Wohnungen auch schützt und nicht privatisiert und verkauft. Das braucht man wie ein bisschen Brot.
Nein, der Oma ihr klein Häuschen wollen die österreichischen Kommunisten nicht enteignen, sagt Elke K. und lacht. Ihre Eltern haben sich als einfache Arbeiter auch so ein kleines Haus zusammengespart und das sei gut so. Nur lasse sich das Wohnproblem halt nicht allein mit Eigentum lösen. Vor allem in den Städten müssten die Mieter geschützt werden.
Wuchermieten, wo ein Quadratmeter 13, 14 Euro kostet, das geht gar nicht. Wir deckeln die Mieten und ich kann sie so deckeln auch, dass selbst ein privater Hauseigentümer nicht ein Ausrede hat, dass er sagt, ich kann nicht mehr reinvestieren. Ein Geschäft mit dem Wohnen, das geht nicht. Und das ist einfach überall bemerkbar, nicht nur bei uns in Graz, in allen Städten und auch in vielen anderen Ländern, wo einfach Großinvestoren und auch bestimmte Immobiliengesellschaften einfach ein Geschäft mit dem Wohnen machen. Und da muss man dagegen steuern. Und wenn sie es nicht selber tun, dann muss der Staat da eingreifen.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, heißt es bei Erich Kästner. Die Grazer Bürgermeisterin Elke K. spendet laut eigenen Aussagen seit Jahren einen Großteil ihrer Berufspolitiker-Einkünfte an bedürftige Bürgerinnen und Bürger. Von den monatlich 8.300 Euro, die sie als Bürgermeisterin bekommt, sagt K., behalte sie nur 2.000 Euro. Der Rest gehe an Bürger in Not. Egal, was eine wählt oder woher einer kommt, wer Hilfe braucht, kriegt sie. Ganz unbürokratisch. Die Kummerer als Kümmerer. Kars karitativer Kommunismus hebt sich wohltuend ab von der Selbstbedienungsmentalität manch anderer Berufspolitiker, nicht nur in Österreich. Die Wähler gutieren das. Vor allem aber ist es die Wohnungsfrage, die die Menschen bewegt. 2023 haben in der oft so glamourösen Festspielstadt Salzburg 22% ihr Kreuzerl bei der KPÖ Plus gemacht, einer Listenverbindung aus jungen Grünen und Kommunisten. In dicht bewohnten Vierteln waren es sogar um die 30%. Und im Salzburger Land hat Kai-Michael Dankl als KP-Spitzenkandidat immerhin knapp 12% der Stimmen geholt. Wohnen, sagt Dankl, sei zu einem Schlüsselthema geworden.
Das merkt man nicht nur in der Stadt Salzburg, nicht nur in Hallein, nicht nur im Speckgürtel rund um die Landeshauptstadt. Man merkt es über die Grenze hinweg auch in Freilassing, dass die Wohnkosten extrem anziehen. Man merkt es aber auch im Innergebirge, im Pinzgau, im Bangau, vor allem in den touristischen Gebieten, also in Zell am See, im Gasteinertal. Da geht es so weit, dass nicht nur Menschen, die da aufgewachsen sind, zum Teil ihr Leben lang da schon wohnen, wegziehen müssen, weil sie es nicht mehr leisten können. Das wird dort sogar schon für die Wirtschaft ein Problem, für die Betriebe, weil die sagen, sie finden keine Arbeitskräfte mehr, die zu den dortigen Löhnen und Gehältern sich das Leben nur leisten können.
Zurück ins sommerliche München. Wer wird sich diese Stadt noch leisten können? Bald nur noch die Gutverdienenden aus der IT-Branche, die zuziehen? Wo werden sie alle wohnen? Die Mietpreise gehen nach oben, die Temperaturen auch. Schon jetzt wabert die Hitze an manchen Tagen zwischen den Häuserschluchten, als käme sie direkt aus dem Heißluftföhn. Ich schwitze an meinem Schreibtisch und vermisse die alten Bäume im benachbarten Hinterhof. Sie sind kürzlich der Nachverdichtung zum Opfer gefallen. Quo vadis, München? Wirst du eine Stadt ohne Grün? 2300 alte Bäume fallen pro Jahr der Säge zum Opfer, einfach so umgelegt. Wie wird das weitergehen, wenn im Westen Münchens bald 25.000 Menschen mehr wohnen und im Nordosten ein Zukunftsquartier für bis zu 30.000 Menschen entsteht? München, eine Stadt an ihren Grenzen? Neubauten allein werden das Problem nicht lösen. Sie lindern die Wohnungsnot nur sehr begrenzt, verbrauchen aber viel zu viel Beton und Stahl und immer neue Flächen. Verbietet das Bauen ist der provokante Titel eines Blogs und eines 2020 erschienenen Buches. Autor ist der Wirtschaftswissenschaftler und frühere Architekturverleger Daniel Fuhrhopp. Seine Streitschrift gegen Spekulation, Abriss und Flächenfraß wendet sich gegen einen Bauwahn, der weder sozial noch ökologisch ist. Der Wohnungsneubau eines Jahres, schreibt Fuhrhopp, verursache ähnlich viele Treibhausgase wie die Nutzung sämtlicher 43 Millionen Altbauwohnungen. Die sogenannte graue Energie, die im Produktionsprozess und im Bestand steckt, müsse mitberechnet werden. Das sagen mittlerweile auch andere namhafte Architekten und Verbände. In einem offenen Brief haben sie 2022 gefordert:
Statt Abriss und Neubau stehen wir für Erhalt, Sanierung, Umbau und Weiterbauen im Bestand.
Ich fahre immer gerne in meine Geburtsstadt Altötting. Diesmal besonders, denn ich bin verabredet an einem Ort, an dem ich viele wunderbare Tage meiner Kindheit verlebt habe, bei meiner Oma. Sie hat in Altötting Süd gewohnt, in einem Genossenschaftsbau aus den frühen 1920er Jahren. Kriegerwitwen lebten dort neben Fabrikarbeitern, Postboten neben Rentnerinnen. Kleine Einkommen in kleinen Wohnungen. Aber für mich als 6-7-jährigen Buben war es das Paradies. Auch weil ich mit meinem Spätzl Ludwig stundenlang im Genossenschaftsgarten herumfetzen konnte, zwischen Radieserl und Kohlrabi. Und hinterm Holzschuppen, da haben wir uns oft versteckt, damit uns der alte Herr Ernst von der Genossenschaft nicht erwischt hat. Lang ist es her. Die Gärten sind weg, die Bauten arg in die Jahre gekommen. Neulich hätte eine der Häuserzeilen abgerissen werden sollen. Aber dann kam die Rettung. Die Altöttinger Anarchisten haben übernommen. Ich glaube, ich muss hier was klarstellen. Altötting Süd ist nicht das London der späten 1970er Jahre. Und die drei nicht mehr ganz jungen oberbayerischen Anarchisten, mit denen ich verabredet bin, sind keine Hausbesetzer, sondern Hausbesitzer. Ja, sogar gewählte Altöttinger Stadträte. Jedenfalls kennen sie sich bestens aus mit dem Bauen im Bestand und mit neuen Formen des Wohnens. Auch wenn sie immer noch gern den guten alten englischen Anarcho-Punk der späten 70er hören. Die drei von der Baustelle, das sind die Architektin Uli Bubel und der Filmemacher Marcel Seehuber, beide Vereinsvorstände im Sauriersl-Syndikat, und David Pitzka, gelernter Schlosser, studierter Betriebswirt und als Geschäftsführer von der Sauriessel GmbH zuständig für die Projekt- und Bauleitung. Zum Beispiel beim Altöttinger Genossenschaftshaus an der Trostberger Straße, wo demnächst an die 30 Menschen auf knapp 1200 Quadratmeter Wohnfläche leben werden. Noch ist das Haus mit Planen zugehängt und komplett eingerüstet. Es wird fleißig gewerkelt am Altbau.
Ja, und so schaut es gerade aus. Ich meine, es ist halt natürlich eine brutale Herausforderung. Man sieht es gerade ein bisschen. 100 Jahre alt ist ein Vollziegelgebäude, relativ spitzes Satteldach mit zwei Türmen im Süden und im Norden. Das waren 5 Treppenhäuser. Viel Platz für nichts eigentlich, verschwendet damals. Dafür waren die Toiletten und Bäder eigentlich nicht wirklich vorhanden. Es waren eigentlich nur Mini-Kapuffs mit 1,5 Quadratmeter, 2 Quadratmeter, gerade dass du Duschen irgendwie reingebracht hast.
Jetzt haben wir die ganzen Bäder statt den Treppenhäusern geplant und wir haben dann überlegt, wir brauchen noch mehr Wohnraum. Die Türme wollten wir unbedingt erhalten. Jetzt haben wir dann gesagt, okay, wir stocken den Mitteltrakt auf mit einem Holz mit einem modernen und wir kriegen oben praktisch eine komplette Ebene nochmal mit Wohnraum dazu. Es wären 17 Wohneinheiten, eine davon als Gemeinschaftswohnung, also als Gästewohnung. Dann haben wir einen Gemeinschaftsraum im Keller. Der Garten wird sowieso wieder gemeinschaftlich genutzt.
Viel Gemeinschaftliches also. Und genau das ist gewollt, sagt Marcel Seehuber. Selbstbestimmt, ökologisch, gemeinschaftlich, solidarisch, lautet das Motto vom Sauriessel-Syndikat.
Wir arbeiten an einem großen Projekt zur Transformation von vielen Lebensbereichen, die gerade wichtig sind, ausgehend vom Wohnen.
Gemeinsam leben, arbeiten, feiern. Im Sommer 2018 haben Marcel, David, Uli und ihre Mitstreiter das Syndikat gegründet. 6 Häuser haben sie in Altötting und Umgebung bereits erworben und entsprechende Wohnprojekte angeschoben. Weitere stehen an. Das Syndikat kauft die Immobilien und entzieht sie damit ein für alle Mal dem Markt. Sie können nie wieder verkauft werden und gehören fortan den Leuten, die drin wohnen. Neutralisierung des Eigentums lautet die anarchistische Idee dahinter, nach dem bundesweiten Vorbild des Mietshäuser-Syndikats. Die Mutter aller Anarcho-Wohnprojekte im oberbayerischen Gnadenort ist der Altöttinger Mieterkonvent AMK mit 17 Wohnungen, 900 Quadratmetern Wohnfläche und derzeit 23 Menschen. Der Mietpreis pro Quadratmeter 5,82 Euro. Marcel und David leben seit 2009 im AMK, haben viel Zeit, Geld und Herzblut hineingesteckt. Aber was ist das eigentlich für ein Projekt? Eine Riesen-WG, eine Kommune, mei, irgendwas dazwischen, sagt Marcel.
Wir haben Gemeinschaftsräume, das ist ja total wichtig. Wir sind ein Projekt, wir entscheiden gemeinsam. Es gibt eine Sitzung einmal im Monat, wo man sich trifft und Sachen ausmacht. Im Grunde, vom Gefühl her, ist das unser Haus. Aber wir sind jetzt quasi so eine Hippie-Kommune, wo dann die Zahnbürsten oder sonst was teilt wird, sondern bei uns hat jeder seine eigene Wohnung. Und diese Mischung aus privaten Rückzugsbereich, sage ich einmal, und aber Gemeinschaftsflächen und dem, dass man das Teil miteinander kehrt. Also gerade die Eigentumsfrage ist wirklich wahnsinnig relevant und die ist in diesem Mietshäuser-Syndikatskonzept sehr gut gelöst.
Eigentum, was ist das eigentlich? Die Vorstellung, man könne dauerhaft ein Stück von der Erdkruste sein eigen nennen, hat ja schon ein bisschen was Seltsames. Auch deshalb hat Pierre-Joseph Proudhon, der französische Gründervater des jüngeren Anarchismus im 19. Jahrhundert, eine wichtige Unterscheidung getroffen zwischen einem zeitlich begrenzten Besitzrecht und einem dauerhaften, vererbbaren Eigentumsrecht. Für den Altöttinger Filmemacher Marcel Seehuber geht es vor allem um die Frage, wie man solche utopischen Ideen und Theorien in die Praxis umsetzen kann.
Vom Eigentumsgedanken her haben wir einen anarchistischen Ansatz, weil wir können Dinge nur besitzen, wir können die nach unserem Ableben nicht in den Underworld mitnehmen und insofern sollten die Häuser immer denen Leute kehren, die quasi drin wohnen. Und ansonsten kann man das Grundgesetz heranziehen, mit Eigentum verpflichtet. Oder man kann natürlich Proudhon ranziehen, mit Eigentum ist Diebstahl. Also da gibt es eine weite Bandbreite, aber das ist auch gar nicht so wichtig, sobald die Leute verstehen, wie das funktioniert, können Leute aus ganz unterschiedlichen Milieus, politischen Milieus vielleicht sogar auch, können damit was anfangen. Also jetzt nicht, dass wir Nazis herin haben wollten oder so, aber grundsätzlich geht es uns schon darum, diese durchaus linke Idee eigentlich in eine breite Gesellschaft zu tragen.
Es scheint gut zu funktionieren. Die Nachfrage ist groß. Im Genossenschaftshaus an der Trostberger Straße sind ein halbes Jahr vor Fertigstellung alle Wohnungen vergeben, bis auf 2 oder 3. Obwohl 10 Euro pro Quadratmeter über den ursprünglich geplanten Mietkosten liegen. Die hohen Baupreise machen halt auch vor Genossenschaftsprojekten nicht Halt. Wer einziehen darf, entscheiden die Bewohner selbst. Sie sind Mieter im eigenen Projekt. Feste Anteile, die vererbbar wären, gibt es nicht. Das würde nur Probleme schaffen, meint Marcel. Überhaupt, die Sache mit dem bürgerlichen Erbrecht, das sei doch eine höchst zweifelhafte Erfindung.
Diese ganze Erberei mit den Häusern, das funktioniert ja eigentlich auch so nicht. Also man baut ein Haus, das ist groß für die Zeit, wo man dann die Kinder hat, dann sind sie raus. Dann, wenn die Kinder eigentlich Unterstützung brauchen, wohnen die Eltern ja noch selber im Haus. Dann, wenn die Kinder 60 sind, dann erben sie das Haus. Also das ist alles eigentlich eine ziemlich schwachsinnige Idee, finde ich.
David Pitzka sieht's genauso. Die herkömmliche Eigenheim-Idee habe ihn nie gereizt, sagt er.
Ich kenne so viele Leute, die diesen Weg gegangen sind und nicht wirklich glücklich sind. Gell? Weil das ist nämlich genau das Thema. Bin ich dann glücklich, noch mehr arbeiten, um das Haus zu unterhalten? Also man arbeitet schon viel, arbeitet noch mehr, um sich diesen Traum zu ermöglichen, um das andere zu zeigen, dass man es kann. Und dann, um den Traum zu unterhalten. Und dann kommt das, was der Marcel gesagt hat, ja, man macht es für die Kinder, die es nie brauchen werden oder nie nutzen werden. Und ja, die Enkelkinder reißen es dann ewig.
In den Syndikatsprojekten hingegen sind die Bewohner keine klassischen Eigentümer. Sie sind Mieter und Vermieter gleichzeitig. Wer sich nicht völlig unsozial verhält, kann ein Leben lang wohnen bleiben, muss keine Angst vor Eigenbedarfskündigungen haben und keine schlaflosen Nächte wegen horrender Mieterhöhungen. Vor allem aber hat jede und jeder ein Mitspracherecht. Langfristig, sagt Marcel Seehuber, gehe es darum, immer mehr solche Projekte zu vernetzen.
Also wir wollen quasi über unsere Projekte auf die Marktteilnehmer generell Druck ausüben, dass die Preise dann sinken. Das geht aber nur natürlich, wenn wir viele Projekte haben und wenn wir da sehr günstig sein können. Und nach 30 Jahren, wenn mal die ersten Kredite weg sind, dann können wir natürlich auch nochmal günstiger sein. Aber es geht darum, viele Leute zu erreichen. Wir wollen auch nicht aufhören. Es geht darum, eigentlich eine Eigentumsrevolution zu machen, eine kleine.
Doch jede noch so kleine Revolution braucht Geld. Auch die Projekte vom Sauriersl-Syndikat sind auf Kredite von einer ethisch orientierten Bank angewiesen. Und fürs notwendige Eigenkapital sind Vereinsmitglieder und Unterstützer gefragt.
Wir brauchen Direktkredite, wir brauchen wirklich Kohle, egal wer, Fördermitglieder, Mitglieder. Wer Interesse hat, wer das gut findet, was wir machen, soll auf unsere Website schauen und sie bei uns rühren.
In diesem Sinne also die alte Frage neu gestellt. Hast du mal eine Mark? Oder noch besser 10.000 Euro fürs Syndikat? Sorry, habe ich gerade leider nicht dabei. Aber ich freue mich sehr, dass der Altöttinger Genossenschaftsbau meiner Kindheit in neuem Glanz erstrahlt. Vielleicht ist das ja die Zukunft des Wohnens. Bezahlbar, sozial und ökologisch. Es wäre ein Halleluja wert. Bei der Heimfahrt nach München sehe ich am Straßenrand die Wahlplakate der politischen Parteien. Wohnen muss bezahlbar bleiben, steht da. Wie wahr? Leider berichten Radio und Zeitung derzeit ganz was anderes, nämlich die schier unendliche Geschichte von fehlenden Häusern und steigenden Mieten.
Der ganz normale Wohnsinn. Ein Halleluja für vier Wände. Von Thomas Grasberger. Es sprachen der Autor und Thomas Koppelt. Technik Daniela Röder. Regie Thomas Grasberger. Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
Auf Wunsch der Vermieter wird ihre Betriebskosten sowie ihre Heizkostenvorauszahlung ab 1.10. wie folgt angepasst.
Na, servus.